Heute für euch mit einem Märchen von Hans Christian Andersen, Ole Logoje. Es gibt niemanden in der ganzen Welt, der so viele Geschichten weiß wie Ole Logoje. Der kann gehörig erzählen. So gegen Abend hin, wenn die Kinder noch so nett am Tisch oder auf ihrem Schemel sitzen, kommt Ole Logoje. Er kommt sachte die Treppe herauf, denn er geht auf Socken. Er macht ganz leise die Türe auf und husch, da spritzt er den Kindern süße Milch in die Augen hinein und das so fein, aber doch immer genug, dass sie die Augen nicht aufhalten und ihn deshalb auch nicht sehen können. Er schleicht sich gerade hinter sie, bläst ihnen sachte in den Nacken und davon wird es ihnen schwer im Kopf. Oh ja, aber es tut nicht weh. Denn Ole Logoje meint es gerade gut mit den Kindern. Er will nur, dass sie ruhig sein sollen. Und das sind sie, wenn man sie zu Bett gebracht hat. Sie sollen still sein, damit er ihnen Geschichten erzählen kann. Wenn die Kinder dann schlafen, setzt sich Ole Logoje auf ihr Bett. Er ist gut gekleidet. Sein Rock ist von Seidenzeug, aber es ist unmöglich zu sagen, von welcher Farbe, denn er glänzt grün, rot und blau, je nachdem er sich wendet. Unter jedem Arme hält er einen Regenschirm, den einen mit Bildern darauf spannt er über die guten Kinder aus, und dann träumen sie die ganze Nacht die herrlichsten Geschichten. Aber einen anderen Schirm hat er, auf dem überhaupt nichts ist. Den stellt er über die unartigen Kinder, dann schlafen sie wie dumm und haben am Morgen, wenn sie erwachen, nicht das Allergeringste geträumt. Nun werden wir hören, wie Ole Logoje jeden Abend während einer ganzen Woche zu einem kleinen Knaben kam, welcher Hjalmar hieß, und was er ihm erzählte. Es sind 7 Geschichten, denn es sind 7 Tage in der Woche. Montag.
Höre einmal,
sagte Ole Logoje am Abend, als er Hjalmar zu Bett gebracht hatte.
»Jetzt werde ich aufputzen.«
Und da wurden alle Blumen in den Blumentöpfen zu großen Bäumen, welche ihre langen Zweige unter der Zimmerdecke und längs den Wänden ausstreckten, so daß die ganze Stube wie ein prächtiges Lusthaus aussah. Alle Zweige waren voller Blumen, jede Blume war noch schöner als eine Rose, duftete gleich lieblich, und wollte man sie essen, so war sie noch süßer als Eingemachtes. Die Früchte glänzten wie Gold, und es waren da Kuchen, die vor lauter Rosinen platzten. Es war unvergleichlich schön. Aber zur gleichen Zeit ertönte ein schreckliches Jammern aus dem Tischkasten her, wo Hjalmars Schulbücher lagen.
»Was ist nur das?«
sagte Ole Logoje und ging hin zu dem Tisch und zog den Kasten heraus. Es war die Schiefertafel, in der es riss und wühlte, denn es war eine falsche Zahl in das Rechenexempel gekommen, so daß es nah daran war, auseinanderzufallen. Der Stift hüpfte und sprang an seinem Band, als ob er ein kleiner Hund sei, der dem Rechenexempel helfen möchte, aber er konnte es nicht. Und dann jammerte es auch in Hjalmars Schreibheft. Oh, es war ordentlich hässlich mit anzuhören. Auf jedem Blatt standen der Länge nach herunter die großen Buchstaben, ein jeder mit einem kleinen zur Seite. Das war die Vorschrift, und neben diesen standen wieder einige Buchstaben, welche ebenso auszusehen glaubten, und diese hatte Hjalma geschrieben. Sie lagen aber fast so, als ob sie über die Bleistiftstriche gefallen wären, auf denen sie stehen sollten.
»Seht, so solltet ihr auch halten«, sagte die Vorschrift. »Seht, so schräg geneigt, mit einem kräftigen Schwung.«
»Oh, wir möchten gern«, sagten Hjalmas Buchstaben, »aber wir können nicht, wir sind so schwächlich.«
»Dann müsst ihr einnehmen«,
sagte Ole Lukoje.
»Oh nein«,
riefen sie, und da standen sie so schlank, dass es eine Lust war.
»Ja, nun können wir keine Geschichten erzählen«,
sagte Ole Lukoje.
»Nun muss ich mit ihnen üben. Eins, zwei, eins, zwei.«
Und so übte er mit den Buchstaben, und sie standen ganz schlank und so schön, wie nur eine Vorschrift stehen kann. Aber als Ole Lukoje ging und Hjalma sie am Morgen besah, da waren sie ebenso schwächlich und jämmerlich wie zuvor. Dienstag. Sobald Hjalma zu Bett war, berührte Ole Lukoje mit seiner kleinen Zauberspritze alle Möbel in der Stube, und sogleich fingen sie an zu plaudern, und allesamt sprachen sie von sich selbst, mit Ausnahme des Spucknapfes, welcher stumm dastand und sich darüber ärgerte, dass sie so eitel sein könnten, nur von sich selbst zu sprechen, nur an sich selbst zu denken und durchaus keine Rücksicht auf den zu nehmen, der doch so bescheiden in der Ecke stand und sich bespucken ließ. Über der Kommode hing ein großes Gemälde in einem vergoldeten Rahmen. Das war eine Landschaft. Man sah darauf große alte Bäume, Blumen im Grase und einen breiten Fluss, welcher um den Wald herumfloß, an vielen Schlössern vorbei und weit hinaus in das wilde Meer. Ole Lukoje berührte mit seiner Zauberspritze das Gemälde. Sogleich begannen die Vögel darauf zu singen, die Baumzweige bewegten sich und die Wolken zogen ordentlich weiter. Man konnte ihre Schatten über die Landschaft hingleiten sehen. Nun hob Ole Lukoje den kleinen Hjalma zu dem Rahmen empor und stellte seine Füße in das Gemälde, gerade in das hohe Gras, und da stand er. Die Sonne beschien ihn durch die Zweige der Bäume. Er lief hin zum Wasser und setzte sich in ein kleines Boot, welches dort lag. Es war rot und weiß angestrichen. Die Segel glänzten wie Silber, und sechs Schwäne, alle mit Goldkronen um den Hals und einem strahlenden blauen Stern auf dem Kopf, zogen das Boot an dem grünen Wald vorüber, wo die Bäume von Räubern und Hexen, die Blumen von den niedlichen kleinen Elfen und von dem, was die Schmetterlinge ihnen gesagt hatten, erzählten. Die herrlichsten Fische mit Schuppen wie Silber und Gold schwammen dem Boot nach, mitunter machten sie einen Sprung, so daß es im Wasser plätscherte, und Vögel, rot und blau, klein und groß, flogen in zwei langen Reihen hinterher. Die Mücken tanzten, und die Maikäfer sagten »Bum, bum«. Sie wollten Hjalma alle folgen, und jeder hatte eine Geschichte zu erzählen. Dies war eine Lustfahrt. Bald waren die Wälder dicht und dunkel, bald waren sie wie der herrlichste Garten voll Sonnenschein und Blumen, und da lagen große Schlösser von Glas und von Marmor. Auf den Altanen standen Prinzessinnen, und diese alle waren kleine Mädchen, die Hjalma gut kannte. Er hatte früher mit ihnen gespielt. Eine jede streckte die Hand aus und hielt das niedlichste Zuckerherz hin, welches je eine Kuchenfrau verkaufen konnte. Und Hjalma faßte die Hälfte eines Zuckerherzens an, indem er vorüberfuhr. Die Prinzessin hielt aber recht fest, und sie bekam jeder ein Stück. Sie das kleinste, Hjalma das größte. Bei jedem Schloss standen kleine Prinzen Schildwache. Sie schulterten mit Goldsäbeln und ließen es Rosinen und Zinnsoldaten regnen. Man sah ihnen an, dass es echte Prinzen waren. Bald segelte Hjalma durch Wälder, bald durch große Säle und mitten durch eine Stadt. Er kam auch durch die, in welcher seine Kinderfrau wohnte, die ihn getragen hatte, als er noch ein ganz kleiner Knabe war, und die ihm immer so gut gewesen. Sie nickte und winkte und sang den niedlichen kleinen Vers, den sie selbst gedichtet und Hjalmar gesendet hatte. »Ich denke deiner so manches Mal, mein teurer Hjalmar, du Lieber. Ich gab dir Küsse ja ohne Zahl auf Stirn, Mund und Augenlider. Ich hörte dich lallen das erste Wort, doch mußt ich dir Abschied sagen. Es segne der Herr dich an jedem Ort, du Engel, den ich getragen.« Und alle Vögel sangen mit, die Blumen tanzten auf den Stielen und die alten Bäume nickten, gerade als ob Ole Lukoje ihnen auch Geschichten erzählte. Mittwoch. Nein, wie strömte der Regen draußen hernieder. Hjalmar konnte es im Schlaf hören. Und als Ole Lukoje ein Fenster öffnete, stand das Wasser herauf bis an das Fensterbrett. Es war ein ganzer See da draußen, aber das prächtigste Schiff lag dicht am Hause.
»Willst du mitsegeln, kleiner Hjalmar?« sagte Ole Lukoje. »So kannst du diese Nacht nach fremden Ländern gelangen und morgen wieder hier sein.«
Und da stand Hjalmar plötzlich in seinen Sonntagskleidern mitten auf dem prächtigen Schiff. Sogleich wurde das Wetter schön, und sie segelten durch die Straßen, kreuzten um die Kirche, und nun war alles eine große, wilde See. Sie segelten so lange, bis kein Land mehr zu erblicken war. Doch sahen sie einen Zug Störche, die kamen aus der Heimat und wollten nach den warmen Ländern. Ein Storch flog immer hinter dem andern, und sie waren schon weit, sehr weit geflogen. Einer von ihnen war so ermüdet, dass seine Flügel ihn kaum noch zu tragen vermochten. Es war der allerletzte in der Reihe, und bald blieb er ein großes Stück zurück. Zuletzt sank er mit ausgebreiteten Flügeln tiefer und tiefer. Er machte noch ein paar Schläge mit den Schwingen, aber es half nichts. Nun berührte er mit seinen Füßen das Tauwerk des Schiffes. Nun glitt er vom Segel herab und plumps, da stand er auf dem Verdeck. Jetzt nahm ihn der Schiffsjunge und setzte ihn in das Hühnerhaus zu den Hühnern, Enten und Truthühnern. Der arme Storch stand ganz befangen mitten unter ihnen.
»Sieh den Kerl an«,
sagten alle Hühner. Und der kalkuttische Hahn blies sich so dick auf, wie er konnte, und fragte, wer er sei, und die Enten gingen rückwärts und pufften einander.
»Rappel dich, rappel dich!«
Und der Storch erzählte vom warmen Afrika, von den Pyramiden und vom Strauß, der einem wilden Pferde gleich die Wüste durchlaufe. Aber die Enten verstanden nicht, was er sagte, und dann pufften sie einander.
»Wir sind doch wohl alle derselben Meinung, nämlich, dass er dumm ist.«
»Ja, sicher ist er dumm«,
sagte der Truthahn, und dann kollerte er. Da schwieg der Storch ganz still und dachte an sein Afrika.
»Das sind ja herrlich dünne Beine, die ihr habt«, sagte der Kalkutta. »Was kostet die Elle davon?«
»Skrat, skrat, skrat«,
grinsten alle Enten, aber der Storch tat, als ob er es gar nicht höre.
»Ihr könnt ruhig mitlachen«, sagte der Kalkutta zu ihm, »denn es war sehr witzig gesagt, oder war es euch vielleicht zu hoch? Ach, ach, er ist nicht vielseitig. Wir wollen interessant unter uns selbst bleiben.«
Und dann gluckte er, und die Enten schnatterten.
»Gickack, gickack!«
Es war erschrecklich, wie sie sich selbst belustigten. Aber Hjalmar ging nach dem Hühnerhaus, öffnete die Türe, rief den Storch, und der hüpfte zu ihm hinaus auf das Verdeck. Nun hatte er sich ja ausgeruht, und es war gleichsam, als ob er Hjalmar zunickte, um ihm zu danken. Darauf entfaltete er seine Schwingen und flog nach den warmen Ländern. Aber die Hühner gluckten, die Enten schnatterten, und der kalkuttische Hahn wurde ganz feuerrot am Kopf.
»Morgen werden wir Suppe von euch kochen«,
sagte Hjalmar, und damit erwachte er und lag in seinem kleinen Bett. Es war doch eine sonderbare Reise, die Ole Lukoje ihn hatte diese Nacht machen lassen. Donnerstag.
»Weißt du was?«
sagte Ole Lukoje.
»Werde nur nicht furchtsam, hier wirst du eine kleine Maus sehen.«
Und dann hielt er ihm seine Hand hin mit dem leichten, niedlichen Tier in derselben.
»Sie ist gekommen, um dich zur Hochzeit einzuladen. Es wollen diese Nacht zwei kleine Mäuse in den Stand der Ehe treten. Sie wohnen unter deiner Mutter Speisekammer Fußboden. Das soll eine schöne Wohnung sein.«
»Aber wie kann ich durch das kleine Mauseloch im Fußboden kommen?« fragte Hjalmar.
»Da lass mich nur sorgen«,
sagte Ole Lukuje.
»Ich würde dich schon klein machen.«
Und nun berührte er Hjalmar mit seiner Zauberspritze, worauf dieser sogleich kleiner und kleiner wurde. Zuletzt war er keinen Finger lang.
»Nun kannst du dir die Kleider des Zinnsoldaten leihen. Ich denke, sie werden dir passen. Und es sieht so gut aus, Uniform zu tragen, wenn man in Gesellschaft ist.«
»Ja, freilich«, sagte Hjalmar. Und da war er im Augenblick wie der niedlichste Zinnsoldat gekleidet. »Wollen Sie nicht so gut sein und sich in Ihrer Mutter Fingerhut setzen?« sagte die kleine Maus. »Dann werde ich die Ehre haben, Sie zu ziehen.«
»Gott, wollen das Fräulein selbst sich bemühen?« sagte Hjalmar. Und so fuhren sie zur Mäusehochzeit. Zuerst kamen sie unter den Fußboden in einen langen Gang, der gar nicht höher war, als dass sie gerade mit dem Fingerhut dort fahren konnten, und der ganze Gang war mit faulem Holz ausgelegt.
»Riecht es hier nicht herrlich?« fragte die Maus, die ihn zog. »Der ganze Gang ist mit Speckschwarten geschmiert worden. Es kann nichts Schöneres geben.«
Nun kamen sie in den Brautsaal hinein. Hier standen zu Rechten alle kleinen Mäusedamen, und die wisperten und pisperten, als ob sie einander zum Besten hätten. Zur Linken standen alle Mäuseherren und strichen sich mit der Pfote den Schnauzbart. Mitten in dem Saal aber sah man die Brautleute. Die standen in einer ausgehöhlten Käserinde und küssten sich gar erschrecklich viel, denn sie waren ja Verlobte und sollten nun gleich Hochzeit halten. Es kamen immer mehr und mehr Fremde. Die eine Maus war nahe daran, die andere totzutreten, und das Brautpaar hatte sich mitten in die Tür gestellt, so daß man weder hinaus noch hereingelangen konnte. Die Stube war ebenso wie der Gang mit Speckschwarten eingeschmiert, das war die ganze Bewirtung. Aber zum Dessert wurde eine Erbse vorgezeigt, in die eine Maus aus der Familie den Namen des Brautpaares eingebissen hatte, das heißt den ersten Buchstaben. Das war etwas ganz Außerordentliches. Alle Mäuse sagten, dass es eine schöne Hochzeit und dass die Unterhaltung sehr angenehm gewesen sei. Hierauf fuhr Hjalmar wieder nach Hause. Er war wahrlich in vornehmer Gesellschaft gewesen, aber er hatte auch ordentlich zusammenkriechen, sich klein machen und Zinnsoldatenuniform anziehen müssen. Freitag.
»Es ist unglaublich, wie viele ältere Leute es gibt, die mich gar zu gern haben möchten«,
sagte Ole Lukuje.
»Es sind besonders die, welche Böses verübt haben. Guter, kleiner Ole, sagen sie zu mir. Wir können die Augen nicht schließen, und so liegen wir die ganze Nacht und sehen alle unsere bösen Taten, die wie hässliche kleine Kobolde auf der Bettkante sitzen und uns mit heißem Wasser bespritzen. Möchtest du doch kommen und sie fortjagen, damit wir einen guten Schlaf bekämen? Und dann seufzen sie so tief. Wir möchten es wahrlich gern bezahlen. Gute Nacht, Ole, das Geld liegt am Fenster. Aber ich tue es nicht für Geld«,
sagte Ole Lukuje.
»Was wollen wir nun diese Nacht vornehmen?« fragte Hjalmar.
»Ja, ich weiß nicht, ob du diese Nacht wieder Lust hast, zur Hochzeit zu gehen. Es ist eine von anderer Art als die gestrige. Deiner Schwester große Puppe, die, welche wie ein Mann aussieht und Hermann genannt wird, will sich mit der Puppe Bertha verheiraten. Es ist obendrein der Puppe Geburtstag, und deshalb werden sie sehr viele Geschenke bekommen.«
»Ja, das kenne ich schon«, sagte Hjalmar. »Immer wenn die Puppen neue Kleider brauchen, dann lässt meine Schwester sie ihren Geburtstag feiern oder Hochzeit halten. Das ist sicher schon 100-mal geschehen.«
»Ja, aber in dieser Nacht ist es die 101. Hochzeit, und wenn 101 aus ist, dann hört alles auf. Deshalb wird auch diese ganz beispiellos schön. Sieh nur einmal.«
Und Hjalmar sah auf den Tisch. Da stand das kleine Papphaus mit Licht in den Fenstern, und draußen vor demselben präsentierten alle Zinnsoldaten das Gewehr. Das Brautpaar saß ganz gedankenvoll, wozu es wohl Ursache hatte, auf dem Fußboden, und lehnte sich gegen das Tischbein. Aber Ole Lukuje, in der Großmutter schwarzen Rock gekleidet, traute sie. Als die Trauung vorbei war, stimmten alle Möbel in der Stube folgenden schönen Gesang an, welcher von dem Bleistift geschrieben war. Das Lied ertöne wie der Wind, dem Brautpaar hoch, das sich verbindt. Sie sprangen beide steif und blind, dass sie von Handschuhleder sind. Hurra, hurra, ob taub und blind, wir singen es in Wetter und Wind. Und nun bekamen sie Geschenke, aber sie hatten sich alle Speisewaren verbeten, denn sie hatten an ihrer Liebe genug.
»Wollen wir nun eine Sommerwohnung beziehen oder auf Reisen gehen?«
fragte der Bräutigam. Und da wurde die Schwalbe, die so viel gereist war, und die alte Hofhenne, welche 5-mal Küchlein ausgebrütet hatte, zu Rate gezogen. Und die Schwalbe erzählte von den herrlichen warmen Ländern, wo die Weintrauben so groß und schwer hingen, wo die Luft so mild sei und die Berge Farbe hätten, wie man sie hier gar nicht an denselben kenne.
»Sie haben aber nicht unseren Braunkohl«, sagte die Henne. »Ich war einen Sommer lang mit allen meinen Küchlein auf dem Lande. Da war eine Sandgrube, in der wir umhergehen und kratzen konnten. Und dann hatten wir Zutritt zu einem Garten mit Braunkohl. Oh, wie war der herrlich! Ich kann mir nichts Schöneres denken.«
»Aber der eine Kohlstrunk sieht gerade so aus wie der andere«, sagte die Schwalbe. »Und dann ist hier oft so schlechtes Wetter.«
»Ja, daran ist man gewöhnt«, sagte die Henne. »Aber hier ist es kalt und es friert. Das ist gut für den Kohl«, sagte die Henne. »Übrigens können wir es auch warm haben. Hatten wir nicht vor 4 Jahren einen Sommer, der 5 Wochen lang währte? Es war so heiß, man konnte nicht atmen. Und dann haben wir nicht alle die giftigen Tiere, die sie dort haben, und wir sind von Räubern frei. Der ist ein Bösewicht, der nicht findet, dass unser Land das Schönste ist. Er verdient wahrlich nicht, hier zu sein.«
Die Henne fuhr fort.
»Ich bin auch gereist. Ich bin in einer Bütte über 12 Meilen gefahren. Es ist durchaus kein Vergnügen beim Reisen.«
»Ja, die Henne ist eine vernünftige Frau«, sagte die Puppe Bertha. »Ich halte auch nichts davon, Berge zu bereisen, denn das geht nur hinauf und dann wieder herunter. Nein, wir wollen hinaus vors Tor in die Sandgrube ziehen und im Kohlgarten umherspazieren.« Und dabei blieb es. Sonnabend.
»Bekomme ich nun Geschichten zu hören?«
fragte der kleine Hjalmar, sobald Ole Lukoje ihn in den Schlag gebracht hatte.
»Diesen Abend haben wir keine Zeit dazu«,
sagte Ole Lukoje und spannte seinen schönsten Regenschirm über ihm auf.
»Betrachte nun diese Chinesen.«
Und der ganze Regenschirm sah aus wie eine große chinesische Schale mit blauen Bäumen und spitzen Brücken und mit kleinen Chinesen darauf, die dastanden und mit dem Kopf nickten.
»Wir müssen die ganze Welt bis morgen schön aufgeputzt haben«, sagte Ole Lukoje. »Es ist ja dann ein Feiertag, es ist Sonntag. Ich will zu den Kirchtürmen hin, um zu sehen, ob die kleinen Kirchenkobolde die Glocken polieren, damit sie hübsch klingen. Ich will hinaus auf das Feld und sehen, ob die Winde den Staub von Gras und Blättern blasen. Und was die größte Arbeit ist, ich will alle Sterne herunterholen, um sie zu polieren. Ich nehme sie in meine Schürze, aber erst muss ein jeder nummeriert werden, damit sie wieder auf den rechten Fleck kommen können, sonst würden sie nicht festsitzen und wir bekämen zu viele Sternschnuppen, indem der eine nach dem anderen herunterpurzeln würde.«
»Hören Sie, wissen Sie was, Herr Lukoje?«
sagte ein altes Porträt, welches an der Wand hing, wo Hjalmar schlief.
»Ich bin Hjalmars Urgroßvater. Ich danke Ihnen, dass Sie dem Knaben Geschichten erzählen, aber Sie müssen seine Begriffe nicht verwirren. Die Sterne können nicht heruntergenommen und poliert werden. Die Sterne sind Weltkugeln, ebenso wie unsere Erde, und das ist gerade das Gute an ihnen.«
»Ich danke dir, du alter Urgroßvater«,
sagte Ole Lukoje.
»Ich danke dir. Du bist ja das Haupt der Familie, du bist das Urhaupt. Aber ich bin doch älter als du. Ich bin ein alter Heide. Römer und Griechen nannten mich den Traumgott. Ich bin in die vornehmsten Häuser gekommen und komme noch dahin. Ich weiß so viel mit Geringen wie mit Großen umzugehen. Nun kannst du erzählen.«
Und da ging Ole Lukoje und nahm seinen Regenschirm mit.
»Nun, nun, man darf wohl gar seine Meinung nicht mehr sagen«,
brummte das alte Porträt. Und da erwachte Hjalmar. Sonntag.
»Guten Abend«,
sagte Ole Lukoje, und Hjalmar nickte und sprang dann hin und kehrte das Porträt des Urgroßvaters gegen die Wand um, damit es nicht wie gestern mit hineinreden könnte.
»Nun musst du mir Geschichten erzählen von den 5 grünen Erbsen, die in einer Schote wohnten, und von dem Hahnenfuß, der dem Hühnerfuß den Hof machte, und von der Stopfnabel, die so vornehm tat, dass sie sich einbildete, eine Nähnadel zu sein.
»Man kann auch des Guten zu viel bekommen«,
sagte Ole Lukoje.
»Du weißt doch wohl, dass ich dir am liebsten etwas zeige. Ich will dir meinen Bruder zeigen. Er heißt auch Ole Lukoje. Aber er kommt zu keinem öfter als einmal, und zu wem er kommt, den nimmt er mit auf seinem Pferd und erzählt ihm Geschichten. Er kennt nur zwei. Die eine ist so außerordentlich schön, dass niemand in der Welt sie sich denken kann, und die andere ist so hässlich und grässlich, dass sie gar nicht zu beschreiben ist.«
Und dann hob Ole Lukoje den kleinen Hjalmar zum Fenster hinaus und sagte,
»Da wirst du meinen Bruder sehen, den anderen Ole Lukoje. Sie nennen ihn auch den Tod. Siehst du, er sieht gar nicht so schlimm aus wie in den Bilderbüchern, wo er nur ein Knochengerippe ist. Nein, das ist Silberstickerei, die er auf dem Kleide hat. Das ist die schönste Husarenuniform. Ein Mantel von schwarzem Samt fliegt hinter ihm über das Pferd. Sieh, wie es im Galopp reitet.«
Und Hjalmar sah, wie dieser Ole Lukoje davonritt und sowohl junge wie alte Leute auf sein Pferd nahm. Einige setzte er vorne, andere hinten auf, aber immer fragte er erst,
»Wie steht es mit dem Zeugnisbuch?«
»Gut«, sagten sie allesamt.
»Ja, lasst mich selbst sehen«,
sagte er, und dann mussten sie ihm das Buch zeigen, und alle, die sehr gut und ausgezeichnet gut hatten, kamen vorne auf das Pferd und bekamen die herrliche Geschichte, die aber welche ziemlich gut und mittelmäßig hatten, mussten hintan auf und bekamen die grässliche Geschichte zu hören. Sie zitterten und weinten, sie wollten vom Pferde springen, konnten es aber nicht, denn sie waren sogleich daran festgewachsen.
»Aber der Tod ist ja der prächtigste Ole Lukoje«, sagte Hjalmar. »Vor ihm ist mir nicht bange.«
»Das soll dir auch nicht sein«,
sagte Ole Lukoje.
»Sieh nur zu, dass du ein gutes Zeugnisbuch hast.«
»Ja, das ist lehrreich«,
murmelte des Urgroßvaters Porträt.
»Es hilft doch, wenn man seine Meinung sagt.«
Und nun gab er sich zufrieden. »Sieh, das ist die Geschichte von Ole Lukoje. Nun mag er dir selber heute Abend mehr erzählen.